Hallo und grüß euch zum Maiviertel-Podcast. Du hörst gerade eine der drei Pilotfolgen von unserer neuen Podcast-Serie vom Dableiben und Zugkämer. In diesem neuen Projekt vom Verein Maiviertel dreht sich alles um die Frage, warum Leute im Müffel bleiben, um sich da was aufzubauen, beziehungsweise darum, was Menschen dazu bewegt, nach einer Zeit des Studiums oder der Arbeit in der Großstadt oder im Ausland wieder ins Müffel zurückzukehren. Personen aus den verschiedensten Bereichen, die im Müffel spannende Projekte umgesetzt haben bzw. gerade dabei sind, erzählen uns ihre Geschichte. Mittels kurzer Videodokus und ausführlichen Podcast-Interviews wollen wir diese Geschichten vor den Vorhang holen, damit wir jungen Menschen aus der Region, die überlegen, wo und wie sie ihre Zukunft verbringen wollen, Wege zeigen, die sicher nicht alltäglich, aber durchaus möglich sind. Für die erste Folge waren wir zu Gast beim Peter Leitner in St. Thomas am Blasenstein. Aus der Idee heraus, ein regionales Cola zu kreieren, entwickelte er das Beda Cola. Wie es dazu gekommen ist, dass er 2015 die Firma gegründet hat und was seitdem so passiert ist, erzählt er uns in dieser Folge. Ja, servus Peda.
Servus Martin.
Ich bin einmal der Meinung, dass die meisten unserer Hörer das Beda Cola kennen. Für all jene, die das aber nicht kennen, würde ich an der Stelle bitten, dass du das vielleicht einmal kurz vorstellst.
Ja, also hallo mal. Beda Cola, ja, das ist die Idee war ein weißes Cola sozusagen. Also eigentlich war gar nicht die Idee, ein weißes Cola zu machen, sondern die Idee war eigentlich, ein regionales Cola zu machen. Es ist halt dann weiß geworden. Das Beda Cola ist im Grunde ein Sirup aus der Eberratte. Den Bauern bei uns, die Pflanzen, die Eberratte ist im Grunde ein Wermutgewächs. Bauen mittlerweile über 10 Bauern bei uns im Müffel an, also von 20 bis 1000 Pflanzen sozusagen hat da jeder Bauer, wie es für jeden Bauern halt passt. Und genau, das ist so die Grundzutat, dass er so ein Cola-Aroma hat und in der Kombination mit über 15 Zutaten entsteht der Sirup, der dann am Ende nach Cola schmeckt, aber im Grunde ein Kräutersirup ist, ohne Koffein ist, rein natürlich ist, die Wertschöpfung in Österreich im Müffel bleibt. Genau, das ist das Beda Cola. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut, was die Leute so sagen.
Der Meinung bin ich auch auf jeden Fall, ja. Ja, wie hat das Ganze damals begonnen, beziehungsweise wie hat dein Leben vor dem Beda Cola ausgeschaut und vielleicht auch, kannst du dich noch erinnern, wie es dann letztendlich zu der Geschäftsidee quasi gekommen ist?
Ja, also angefangen, ja, mein Leben davor sozusagen war in der Gastronomie. Ich habe ein kleines Lokal in Lenz gehabt sozusagen, das Spirale, und da haben wir eben auch alles selber regional produziert, direkt von Bauern gekauft und so weiter. Und ich habe eine Natur- und Landschaftsvermittler-Ausbildung gemacht damals und ja, war sensibilisiert auf gute, wertvolle, energiehaltige Lebensmittel. Und um diese sozusagen wirklich diesen Mehrwert da den Leuten zu bieten, damals haben wir halt wirklich einfach keine Kosten und Mühen gescheut, sind selber Wildkräuter sammeln gegangen, haben direkt von den Bauern gekauft, haben hochwertiges Fleisch gekauft, das wir im Ganzen verarbeitet haben. Wir haben sogar die ersten Lämmer selber geschlachtet, einfach um einen Bezug zu haben, und haben sich da halt wirklich ganz drauf einlassen auf das Thema. Und ja, dann war halt irgendwann eben Getränke, Säfte selber machen und so, und dann war halt irgendwann, ja, passt, ist halt dann der Cola-Strauch gekommen. Mein Vater hat damals beim Baumax gearbeitet und ich war in der Gartenabteilung und sich der Cola-Strauch. Da denke ich mir, boah, geil, cool, du wächst bei uns, Cola-Strauch, war doch super, wenn man regionales Cola zusammenbracht, so in die Richtung. Und so ist es das Ganze dann losgegangen und hab dann angefangen zum Experimentieren und war eh gleich mal ganz gut, aber es war halt noch weit weg von perfekt, und das war aber mein Anspruch, und ich habe dann immer wieder probiert. Und die Leute haben halt dann irgendwann wirklich extrem positiv reagiert und haben gesagt, Wahnsinn, das schmeckt ja wirklich nach Cola, wie gibt's denn das? Und das ist ja hell und das ist ja nicht dunkel, wieso ist denn das nicht hell und so. Und so ist das irgendwie eins zum anderen gekommen, und so ist dann auch die Geschäftsidee eigentlich entstanden. Und dann ist der Name schon langsam gekommen, wie nennt man es, gell? Waren schon viele Überlegungen, nennt man es Kristall-Cola oder Ur-Cola oder so, ne? Aber es war dann halt einfach, Beta-Cola war halt einfach ein klingender Name, eine eigenständige Marke, den man, wenn man liest, richtig ausspricht. Das waren halt die ganzen Faktoren. Ich bin ja so gedanklich bei jedem kleinen Schritt bis ins letzte Detail gewandert.
Da muss man, glaube ich, ganz schön viel denken, wenn man da so einen Markennamen quasi erfindet. Ja.
Genau, und das war halt für mich auch spannend. Ich habe das auch vorher noch nie gemacht und habe mich aber da dann ganz drauf eingelassen. Und so ist es dann halt langsam gewachsen und dann waren halt die ersten Betriebe, die gesagt haben, ich möchte eigentlich kein industrielles Cola mehr anbieten, sondern ich möchte halt gern irgendwie hochwertiges, regionales Produkt haben. Und dann waren halt mal im Heimatort in St. Thomas, das Gasthaus Ahorner, und dann waren die Donauwirten und Wirtinnen und dann, also die Donauwirtinnen, dann eben der Wirt am Graben damals, genau, der ist ja jetzt leider schon nicht mehr da. Und dann, ja, und so irgendwie ist dann halt das weitergegangen und irgendwann war dann auch das gelbe Krokodil und das war natürlich dann nochmal Multiplikator, weil da halt wirklich auch sehr viele Leute durchmarschieren und die haben das auf die erste Seite geschrieben und dann ist es halt so richtig losgegangen.
Ist das quasi einmal eine breitere Masse ein bisschen bekannter geworden. Ja, wie war das in der Gründungsphase quasi hinsichtlich Produktion? Habt ihr da wirklich selber in der Küche quasi das Sirup gekocht oder?
Genau, am Anfang haben wir natürlich im Spirale nebenbei in 10 Liter Kübeln angesetzt und das händisch angefühlt und so weiter. Das ist dann weitergegangen später in Richtung Garage. Bei den Eltern, ich meine, es war, hat alles super gepasst im Grunde. War alles schön gefliesend und sauber und so. Mit Glühweinkocher händisch angefühlt und ständig umgerührt, dass sie die Vanille, die ja drinnen ist und die Punkte, die ja drinnen schwimmen, dass die sozusagen gleichmäßig sind, wirklich bei jeder Flasche vorher umgerührt und dann wieder die Finger verbrennt und so weiter. Und das waren halt dann irgendwann so 100 Liter Chargen oder 150 Liter so in die Richtung. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, das geht sich so nicht mehr aus auf Dauer. Genau. Und dann sind wir eben zum Steiner Johann gekommen nach Bodenkirchen und der hat das sozusagen, der hat einen Apfelsaft und Most Betrieb, dort da eben auch Lohn abfüllen und da sind wir jetzt eingemietet und da produzieren wir. Da ist alles super benannt und das hat einfach auch einen Sinn. Da hat man das Lager alles dort. Man nutzt die Ressource, die vorhanden ist. Da wird wiederum mit Hackschnitzel und mit Solar und mit Photovoltaik kurz das ganze System. Es wird nach wie vor jede Flasche händisch angesteckt. Das ist schon sehr nur manufakturmäßig eigentlich das Ganze. Aber wie gesagt, das ist halt einfach viel Energie drin.
Ja. Genau. Ja. Coole Geschichte. Also ab wann hast du für dich selber sagen können oder ab wann hast du gewusst, dass das jetzt quasi zu deinem Fulltime-Job, wenn man so will, wird? Also ab wann hast du gewusst, okay, das ist quasi jetzt ein Produkt, das geht sich aus, da kann ich gut leben davon. Wann war der Schritt?
Also ich habe das eben so verfolgt, dass ich jetzt sage, ich habe immer mehr oder weniger nebenbei halt geschaut, dass ich mein Einkommen habe für die grundlegenden Sachen. Sprich, ich habe halt dann die Spirale war halt dann da und das hab ich nebenbei aufgebaut. Und irgendwann war dann halt, dass wir dann Spirale aufgegeben haben. Und da habe ich dann schon gewusst, das war 2015, so jetzt melde ich dann die Firma. Da habe ich dann auch schon 40, 50 Kunden gehabt, habe auch schon gesehen, wie es ankommt und die Leute hat es voll taugt und so weiter. Aber so grundsätzlich, wie das Produkt dann wirklich für mich selber fertig war, wo ich dann gesagt habe, so, das sind jetzt die 10 Liter Charge, die ist jetzt perfekt und so ist jetzt und das Rezept ist fertig. Ab dem Zeitpunkt habe ich innerlich auf jeden Fall schon gewusst, dass rein theoretisch Potenzial für den Weltmarkt hat. Ja. Das weiß ich, das hat es, weil es einfach unglaublich gut ist und, ja, und weil es einfach in derer Qualität und so im Limonadensektor meiner Meinung nach natürlich jetzt jeder Kramer lobt sie war und so, ja, aber von der Qualität her sollten ans zubekommen, sage ich mal, so in der Qualität fände ich einfach und das ist halt, ja, also von daher glaube ich einfach, dass es wirklich ein Potenzial hat, ne? Also wie gesagt, es ist einfach hochwertig, die Sachen, die drin sind, gell? So ein Kilo Vanille kostet gerade 700 Euro, die wird händisch ausgerotzt, der Arbeitsaufwand und so weiter, also das ist wirklich, Natürlich gut, aber ich muss natürlich schon überzeugt sein von dem Produkt.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist sowieso, also egal was man macht, der was macht, muss überzeugt sein von dem.
Und es war wirklich einfach damals vom Feeling her, also so jetzt so von der Vision her, war es wirklich so, dass ich mir gedacht habe, das ist, also das kann wirklich was werden. Und ja, und dann, ich habe grundsätzlich jetzt nie diese Erwartung gehabt oder so, oder habe jetzt auch nicht den Anspruch, ich will reich werden mit dem Produkt oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach nur, dass ein Mehrwert entsteht und dass das Produkt wirklich einfach natürlich Anklang findet. Mhm. Und es muss natürlich gehört schon irgendwo unter die Leute, dass das Ganze einen Sinn macht.
Sicher, es muss am Ende des Tages trotzdem ausgehen, aber genau, ist ein guter Ansatz, finde ich, dass man nicht nur auf Gewinnmaximierung geht, sondern einfach, dass man schaut, okay, ich habe ein super Produkt, das kann ich irgendwie für mich selber vertreten. Und
ja, eben hohe Qualität, das ist eigentlich immer so der erste Anspruch, genau.
Dann würde mich auch noch sehr interessieren, wie schaut bei dir so ein durchschnittlicher Arbeitstag aus, wobei ich weiß, dass es den wahrscheinlich nicht geben wird, so den Standardarbeitstag, aber quasi, wie ist dein Aufgabenspektrum verteilt?
Mhm. Boah, es ist ganz eine schwierige Frage, weil natürlich, ja, es ist ganz verschieden. Also es gibt eben Zeiten, da ist halt mehr los und es gibt Zeiten, da ist weniger los. Ja. Also die Zeiten, wo weniger los ist, muss ich mir dann oft auch ganz bewusst einmal sagen, so, heute tue ich nichts, weil man fängt dann an, dass man immer so kleine Zeug macht. Und
man eigentlich sucht dann nicht irgendwas. Viel
tut. Ja. Aber grundsätzlich ist auch so, in der Früh mal aufstehen, frühstücken, und das ist das Schöne an der Selbstständigkeit, dann die Kinder zum Schulbus bringen oder mit die Kids in den Kindergarten bringen, wie auch immer. Und das genieße ich dann eigentlich recht, dann tue ich frühstücken und dann in die meisten Fälle fahre ich ins Büro. Das ist da ein Stückerl Kilometer weiter weg von meinem Heimatort eigentlich. Das haben wir jetzt ausgelagert, weil das einfach trotzdem gut ist, wenn man in die Arbeit geht und dann wieder heimkommt. Ja. Das ist irgendwie, finde ich, ganz wichtig. Und genau, da schaut man mal, okay, was sind für E-Mails reingekommen, was sind für Bestellungen und so weiter. Also, und da ist natürlich halt dann das Spektrum ganz, ganz breit. Ne? Da geht es halt dann um das, okay, was ist jetzt der Plan, wie schaut die Kundenbetreuung aus, wo war ich schon lange nicht mehr. Mittlerweile ist es ja so, dass ich ja nicht alleine bin, dass wir eben zu dritt sind und eben jetzt noch ganz frisch einen Grafiker für 3 Stunden in der Woche dazu. Natürlich einfach einmal mit meinen Mitarbeitern reden, was ist der Plan, wie schaut es aus, was habt ihr vor. Ich möchte ja grundsätzlich, dass sich jeder so frei wie möglich agieren kann und jeder selber seinen Plan ein bisschen macht, weil ich finde das einfach wichtig, auch für mich selber, weil ich gebe ihnen einfach das Vertrauen und sie haben halt eine Freiheit, und durch die Freiheit, die sie haben, glaube ich, wird das dann einfach auch nicht ausgenutzt. Weil wenn der um 3 Nachmittag seine Kinder holen muss, dann ist er halt, holt er halt die Kinder und passt. Ja, auf jeden Fall, was ist alles zu machen? Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. also in der Regel ist es so, dass ich halt einfach, ich habe meinen Terminplaner sozusagen, und da stehen dann mal die Termine drin. Also das fängt auf, diverse Messen, diverse Interviews, diverse
Pressetermine,
genauso wie Termine mit Bauern, Termine mit Eberauten, dann einmal durchplanen, zum Beispiel, wie viel Kraut habe ich, wie viel brauche ich nächstes Jahr, wie schaut es aus, dann zum Beispiel gehört genauso dazu Optimierung der Produktionsprozesse, okay, man braucht ein Füttergerät, dann muss man mal schauen, wo kriege ich das her, das ist zum Beispiel das Nächste, dann muss ich schauen, sind die Basics da, so habe ich genug Gewürze da auf Lager, wenn ich zum Beispiel, wenn der nächste Ansatz ist, habe ich genug Etiketten da, einfach die ganzen Basics und eben das auch laufend zu verbessern, das heißt, jetzt bin ich mit einer Etiketten, ist mir was aufgefallen, das gehört geändert, dann muss ich das halt bis zur nächsten Bestellung ändern, und darf das halt dann zum Beispiel nicht übersehen, dass das dann halt da ist. Dann Einkauf, wie gesagt, Rohstoffe, Gebinde und so weiter, ist alles vor Ort. Das ist einmal so die Basis. Dann ansetzen, ja, wann dann der nächste Ansatz kommt, muss schauen, dass alles da ist. Dann muss ich mich um die Gewürze kümmern, abwiegen und so weiter. Alles halt dokumentieren und so weiter, dass das halt alles passt. Das ist einmal das Nächste. Dann wird angesetzt, dann wird angefüllt, das ist der nächste Prozess. Dann wird etikettiert, einpackelt, und so weiter, dass das halt alles dann ordnungsgemäß da steht, wo es hingehört. Und dann, wenn so eine Produktion oder so eine Charge Beta-Cola, das angefangen hat eben mit 150 Liter in der Garage, dann waren es 500, dann irgendwann 1000, 1500, mittlerweile sind es 2000 Liter Chargen, die da produziert werden. Und diese 2000 Liter stehen dann da. Ja. Jetzt habe ich, okay, mit denen komme ich jetzt ungefähr, sage ich mal, 2 Monate aus. Und in die 2 Monate habe ich halt jetzt wieder Zeit, dass ich mich um alles andere kümmert. Dass ich zum Beispiel sage, okay, jetzt wird geschaut, dass im Marketing was weitergeht. Also zum Beispiel und so weiter. Produktentwicklung, anderes Produkt, Zeitprodukt. Also es ist so vielschichtig, ganz, ganz schwer zum Erklären für mich jetzt, also in ein paar Worten. Genau.
Sowieso, das glaube ich. Ja. Weil es gerade anspricht, Zeitprodukte, da haben wir heute dankenswerterweise schon den neuen Radler probiert. Magst du dem vielleicht was sagen?
Ja, stimmt. Das ist halt auch schon wieder so was ganz was Neues, wo man halt sagt, das ist in dem Sinn ja eigentlich kein klassischer Radler, sondern eine Pedale. Weil Beta-Cola und Pale Ale ergibt eben Pedale. Und schau natürlich mit den Augenzwinkern von Pedal und Radler und so natürlich. Ja. Die Kombination, die Verbindung holt man schon. Und genau, das ist halt einfach mit einer kleinen Brauerei, die wieder nur 20 Minuten weit weg von da ist, die es super Pale Ale machen und mit dem wir halt einfach gemeinsam sozusagen einfach einen Radler oder halt immer an Pedale machen. Und da gibt es natürlich halt auch jetzt einmal eben Qualitätssicherung, Etiketten, schauen, dass alles um ist, was um sein muss und so weiter. Ja. Zertifizierung, sollte natürlich auch in Bioqualität sein, das Ganze. Und genau, da gibt es dann natürlich auch wieder, wie vermarkt man das, fährt man alles auf direkt oder über einen Händler und so weiter. Also gibt es halt immer sehr, sehr viele Fragen bei so einem
Getränke. Das rennt mit den Bierbuddies aus Tragwein, kann man glaube ich an der Stelle noch sagen.
Genau, genau, unbedingt, ja. Genau, die Bierbuddies, gutes Bier, gute Leute, das passt, ja.
Auf jeden Fall. Ja, wir sitzen ja da jetzt im wunderschönen St. Thomas am Blasenstein. Wir haben jetzt schon einen schönen Herbstspaziergang unternommen und ein paar Videoaufnahmen gemacht. Warum bist du daher gekommen nach St. Thomas am Blasenstein und hast da dein Business aufgezogen?
Ja, es, wie gesagt, das hat halt auch eines andere ergeben sozusagen. In Linz war dann eben irgendwann der Punkt im Spirale in dem Lokal, das ich damals gehabt habe mit dem Stefan gemeinsam aus Bierbach, aus dem Nachbord, der halt, genau, haben wir gesagt, ja passt, das hat sich aufgehört, ich bin dann Papa geworden. Ja, es waren halt viele Faktoren. Mein Kollege hat gesagt, er will aufhören mit dem Lokal. Dann haben wir in einer Wohnung gewohnt, wo jetzt quasi die Nachrichten sozusagen neu hingebaut haben. Und da ist, glaube ich, 500 bis 700 Tiefgaragen, Stellplätze, Garage gebaut worden. Ja, ja. Und der Hammer hat um 6 in der Früh vor meinem Schlafzimmer angesetzt. wir haben ein 6 Wochen altes Kind gehabt und haben gesagt, okay, irgendwie. Da sind alle Zeichen einfach auf Abbruch. Ja. Und dann habe ich am Anfang halt nebenbei noch eben in St. Thomas im Gasthaus auch noch 2 Tage in der Woche gearbeitet und gekocht, eben für die Basis wieder, für das Basic-Einkunft. Mhm. Und habe halt dann nebenbei das aufgebaut mit dem Beta-Cola. Es ist ja halt mit dem Hausbau nebenbei und so weiter umgebaut. Also habe jetzt Haus renoviert, da haben wir auch alles selber gemacht und so weiter. Und so ist das Ganze dann halt irgendwie gewachsen, schön langsam und gesund. Und wir haben am Anfang wirklich auch nur Betriebe genommen, die gesagt haben, wir wollen das Cola haben. Und so ist eigentlich auch das Kraut, die Eberratte, mitgewachsen. Und wir haben dann eben schon langsam uns auf ein Vieri arbeiten können. Und mittlerweile ist es einfach so, dass wir halt einfach ein bisschen Kapazitäten haben. Und jetzt wird das Ganze halt auch ein wenig ökonomischer sozusagen, weil, wie gesagt, es sind dann ein paar Mitarbeiter zum Zahlen und man hat dann 2 Firmenautos und muss natürlich dann auch schauen, dass was geht, aber es ist Gott sei Dank recht super, dass die Leute das super annehmen und einer ist voll taugt, jetzt taugt es uns auch. Genau.
Genau, das ist immer auf Gegenseitigkeit quasi.
Ja, genau.
Aber auf jeden Fall St. Thomas ist halt auch dein Heimatort, drum bist du auch letztendlich dann wieder da zurückgekommen.
Genau, es war irgendwie sowieso klar für mich, dass ich wieder hergehe. Weil eben die Kinder dann halt am Land gern aufwachsen, sich einfach, dass sie eben eigene Erfahrungen machen können da. Und ja, also man merkt da, wie happy was sind, wenn man die Tiere aufmacht und sie einfach rausrennen können und im Winter der Schnee da ist und man mit den Jahreszeiten lebt und so. Also es ist wirklich ein guter Platz zum Sein da. Und wie gesagt, Von daher hat sich die Frage gar nicht gestellt und das Business eben natürlich ja, der Steiner, wo wir produzieren, der ist Luftlinie 3 Kilometer weg. Das ist super. Also das passt von der Nachhaltigkeit her und von dem Gedanken einfach auch gut zusammen. Die Ressource, die genutzt wird, das hat man halt in der Stadt vielleicht nicht so schnell.
Sicher, da hast du da einfach nicht den Biobau in der Nähe,
weißt du? Genau. Ja. Also da ist einfach von daher ist da die Infrastruktur am Land sogar besser eigentlich wie in der Stadt, ja. von der Produktion her eigentlich, ja.
Genau. Und so generell, was würdest du sagen, welche Vorteile oder auch Nachteile bringt dir das Geschäftsleben am Land quasi?
Mhm. Ja, also wie gesagt, also wenn man ständig in der Stadt ist, ist man natürlich auch immer irgendwo kann man besser netzwerken, ist man schneller bei mehr Kunden sozusagen. Auf der anderen Seite natürlich, ja, am Land hat man auch viele Kunden, viele Wirtshäuser, die genauso wichtig sind, also ohne Wertung immer das Ganze, weil es ist jeder Kunde wichtig, wurscht wie viel jetzt einer verkauft oder mehr oder weniger oder wo er ist. Und ja, also am Land hat man halt, ja, wie soll man sagen, es ist halt einfach, hat alles halt seine Vor- und Nachteile, wie es halt überall im Leben ist, gell. Also ich denke mal, für mich passt es ganz gut so, ich habe mich damit eigentlich ganz gut engagiert und mir fehlt nichts am Land, also so im Großen und Ganzen.
Genau. Das ist schön.
Ja.
Was braucht Müffel deiner Meinung nach, dass das ein bisschen fruchtbarer wird für so Projekte, wie es das du da jetzt am Start hast?
Ja, wie gesagt, das ist eine gute Frage. Das habe ich erst auch schon mal gehabt, die Frage. Ja, also ich habe erst auch schon mal gesagt, eben bei der Videoaufzeichnung, ich glaube, dass einfach am Ende das Fruchtbare sind dann halt am Ende trotzdem immer die Leute, die dann beharrlich hinter irgendwas sind. Also grundsätzlich glaube ich auch, dass im Mühlviertel der Boden eh fruchtbar ist. Also die Leute sind offen, die Leute sind neugierig. Es kann sein, dass dort oder da ein bisschen dauert manchmal, aber wenn man beharrlich ist und was ehrlich meint, dann spuckt dir das Mühlviertel nicht so schnell aus. Ne?
Das glaube ich auch, ja. Stimmt.
Also die Mühlviertler sind ja recht gerade. Und von daher ist, glaube ich, das Mühlviertel, wenn man was ehrlich meint, eher ein gutes Pflaster.
Wenn du jetzt quasi also nochmal starten würdest, was sind da Dinge, die du jetzt vielleicht anders machen würdest, oder würdest du den Weg genau nochmal so gehen?
Ich glaube, ich würde es wirklich genau nochmal so machen. Ja.
Das hört man gern. Und wie schauen jetzt deine Zukunftspläne aus? Also in näherer Zukunft, aber auch in, sagen wir, 10 Jahren circa?
Wie gesagt, auf der einen Seite halt einfach auch ein Leben haben, neben dem Business, das ist einmal schon irgendwo ganz wichtig, denke ich mir, dass man halt auch selber happy ist und wenn man das erreicht, dann geht es der Firma wahrscheinlich auch gut. Wie gesagt, die klassische Work-Life-Balance, wie man so schön sagt,
genau, ja.
Hinkriegen, ist ein wenig angegriffen, der Begriff, aber grundsätzlich trotzdem wichtig.
Ja.
Also man merkt halt dann schon als Selbstständiger, dass man immer mal an seine Grenzen kommt, einfach mit der Kapazität und dann einfach ständig dabei ist, auch mit dem Kopf und nicht so leicht mehr anschalten kann. Also mir ist halt auch schon passiert und dann merke ich auch wieder, okay, jetzt wieder ein bisschen runter vom Gas und mich wieder mal kurz aufs Leben besinnen und ja, und businessmäßig, die Pläne sind da. Es ist natürlich, freut man sich, wenn man eben starke Marken hat. Also mein Ziel ist schon, dass man einfach wirklich, sage ich mal, bekannte, österreichweit starke Marken halt vielleicht aufbaut, wo einfach die Leute sagen, hey super, habe ich schon mal gehört oder probiere ich mal aus oder trinke ich gern, weil jetzt kenne ich es vielleicht schon. Ja, das wäre natürlich schon ganz fesch. Also es ist, ja, man merkt zum Beispiel in Oberösterreich oder so, ist schon immer mehr bekannt, zum Beispiel natürlich in andere Bundesländer jetzt wie Tirol oder Vorarlberg zum Beispiel, ja, nein, da kennt es natürlich noch keiner, ne? Aber kann ja noch werden.
Genau. Side-Produktsmäßig haben wir auch vorher schon kurz geredet, abseits vom Pedal.
Pedale. Ja, ich meine, Pedale, wie gesagt, ist super. Ich habe auch mal so eine Art quasi Spezi Orangen-Cola-mäßig was probiert. War ganz gut und so weiter. Aber ich bin immer der Meinung, ich konzentriere mich lieber auf ein Produkt und das gescheit. Und diese Side-Produkte sind dann eben, wie gesagt, Pedale, Radler oder vielleicht einmal eine Fruchtgummi. Wer weiß, Fruchtgummi kann man zum Beispiel sehr gut vorstellen. Wird es auch heuer vielleicht das Weihnachtsgeschenk schon geben. Ah. Also das ist auch quasi so...
Kleiner Spoiler an der
Stelle. Ja, genau. Ich versuche natürlich halt immer irgendwo sozusagen diese Produkte, die halt da passieren, sinnvoll quasi auch gleich zu einzusetzen. Das heißt, ja. ich gebe es meinen Kunden, ich kriege gleich Feedback, gleichzeitig habe ich ein bisschen ein Gefühl dafür, wie kommt es an und es ist irgendwie ganz nett, weil ja, Fruchtgummi
mögen viele Leute.
Mag doch jeder. Mag doch irgendwie jeder, ja. Genau. Ja.
Ja, sehr gut. Irgendwas noch, was du sagen möchtest an die Hörerinnen und Hörer?
Ja, ich möchte eigentlich, wir hören das jetzt alle, alle, oder?
Jeder, ja.
Jeder, na super. Ja.
Nein,
also ich möchte wirklich einfach Danke sagen, eigentlich an die Leute, die was Beta-Cola trinken und die auch quasi für mich oder für uns alle Werbung machen für das Produkt, weil das natürlich, ja, die Leute, was halt weiter sagen und so weiter, darum funktioniert es auch, die Leute, die in ein Wirtshäusl gehen und sagen, habt ihr Beta-Cola, die rufen mir die Wirten an, so funktioniert das Business bei uns und darum ist das einfach, sage ich mal, ein Produkt, das für alle, die Beta-Cola trinken, eigentlich ist jeder ein kleiner Teil davon und das finde ich das Schöne dran an dem Ganzen. Und ja, da möchte ich einfach einmal Danke sagen an alle, die das Beta-Cola so unterstützen.
Cool, ich glaube, schönere Abschlussworte würde ich nicht finden. Ja, lieber Peter, danke fürs Gespräch.
Ja, gern, danke,
danke auch. Danke, dass du Zeit genommen hast, heute den ganzen Nachmittag, kann man sagen. War uns eine Ehre.
Ja, ebenso, danke, habe ich die Ehre.
Vielen Dank, ciao.